Wir sind so dankbar, dass wir zusammenkommen können und gemeinsam unter dem Schall des Wortes sitzen. Welch einen Ort gäbe es, den man wählen könnte, um zu sein, heute Abend, den man vorziehen könnte, um von hier nach dorthin zu gehen? Ich glaube keinen. Es ist eine unbeschreibliche Gnade, dass wir zusammenkommen dürfen, um Gottes Wort zu hören und nicht nur das, wie schon gesagt wurde, damit Glaube in unsere Herzen kommt und Gott diesen Glauben an sein Wort bestätigen kann. Wir kommen ja nicht nur als Zuhörer und Zuschauer. Wir kommen als Menschen, die Gott erleben, ja, die miterleben möchten, was er verheißen hat. Die Worte, die gelesen wurden, sind alle wunderbar. Man kann dem nichts hinzufügen. Im Hosea, wir haben es ja alle begriffen, in Kapitel 4, Vers 1 steht schon: Vernehmt das Wort des Herrn, ihr Kinder Israel, denn der Herr erhebt eine Anklage gegen die Bewohner des Landes, weil keine Treue, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Lande mehr vorhanden ist. Das waren die Anklagegründe, die Gott erhoben hat. Und dann kommt der Vers, den wir schon gehört haben: Mein Volk fällt mit ihnen der Vernichtung anheim aus Mangel an Erkenntnis. Ich glaube, dass wir sagen können, und das von ganzem Herzen, dass es uns an Erkenntnis Gottes und seines Wortes nicht fehlt. Nicht fehlen dürfte. Gott hat uns reichlich belehrt, hat sein Wort ausgeteilt, und wenn hier zum Beispiel, wie unser Bruder schon erwähnte, Bruder Brennim hat sich bezogen auf Hosea 6 und auf diese beiden Tage. Ein Tag bei Gott ist wie unsere 1000 Jahre. Und wenn diese 2000 Jahre, die der neutestamentlichen Gemeinde zugedacht sind, ihr Ende erreichen, wendet sich Gott dem Volke Israel wieder zu und sie werden genesen und am dritten Tage sich freuen ihres Gottes, der ihnen Heil schaffen wird. Wir wissen, die prophetischen Worte werden alle ihre Erfüllung finden und ihren Platz haben in dem Gesamtratschluss Gottes. Wenn aber geschrieben steht, ich will davongehen, mich an meine Wohnstätte zurückbegeben, bis sie sich schuldig fühlen und mein Angesicht suchen. Wenn sie in Not sind, werden sie ernstliches Verlangen nach mir tragen. Wenn es je eine Zeit gab, in der die Not groß war, dann ist es jetzt. Und wenn wir ernstliches Verlangen nach Gott tragen, dass er zu seinem Rechte kommt. Wisst ihr, ich habe ungefähr 30 Jahre lang so oft den Gedanken gehabt, was werden die Menschen sagen? Ich war ein Mensch, der immer nur dachte, was wird der sagen, was wird jener sagen. Aber seit dem 1.1. dieses Jahres, als ich in der Stunde des Todes sozusagen angekommen war, war alles, was Menschen sagen würden oder denken, nicht mehr gefragt. Nur noch ein Satz kam von meinen Lippen oder ganz leise wenigstens: Herr, wie stehe ich vor dir? Wir können 100-mal fragen, was sagen Menschen und so weiter. Und das wird uns nicht helfen. Wie stehen wir vor Gott? Wie sieht Gott dich? Wie sieht er mich? Wir haben, und wir kommen darauf noch im Korintherbrief, schon mitgehört und gelesen, dass wir niemanden mehr so kennen, wie er ist, sondern weil wir von Gott erkannt worden sind, kennen wir uns dem Geiste nach. Aber hier heißt es, dass wir ernstlich Verlangen danach tragen sollen und dann Gott suchen und er wird sich uns wieder zuwenden. Kommt, lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen und wird uns auch verbinden. Schon nach 2 Tagen, wie gesagt, ein prophetisches Wort. Aber jedes Wort Gottes ist ja durch den Heiligen Geist eingegeben und ist Nütze zur Belehrung und zur Auferbauung der Gemeinde des Herrn. Und es heißt dann, so lasst uns zur Erkenntnis kommen, ja, der Erkenntnis des Herrn nachtrachten. Es gibt tatsächlich zweierlei Erkenntnisse. Es gibt eine menschliche und eine göttliche Erkenntnis. Und an menschlicher Erkenntnis fehlt es überhaupt nicht. Jeder hat seine eigene Erkenntnis und das in großem Maß. Aber hier geht es um die Erkenntnis Gottes. Nachtrachten der Erkenntnis des Herrn. Und wie unser Bruder schon sagte, Paulus hat ausgedrückt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und schon dazugehört und teilhaben an seinen Leiden. Dann heißt es hier als Verheißung, er wird so sicher erscheinen wie das Morgenlicht und wird über uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der das Land drängt. Keine Ungewissheit im Worte Gottes, keine leeren Versprechungen, sondern Gottes Wort ist wahrhaftig und was er geredet hat, ist gewiss. Wir können uns 100%ig darauf verlassen, auch selbst der Spätregen und alles, was damit zusammenhängt, wird Gott zu seiner Zeit aus Gnaden tun. Dann das Wort im Korintherbrief, mit dem Entkleiden und Überkleiden. Ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Paulus hat mit der Entrückung gewartet. Er hat nicht darauf gewartet, noch zu sterben, sondern sofort überkleidet zu werden, verwandelt zu werden und in die Herrlichkeit genommen zu werden. Dann aber steht dieser eine Vers, den wir nicht übersehen noch übergehen dürfen. Es ist Vers 5. In 2. Korinther 5, Vers 5. Der uns aber eben dafür zubereitet, oder wie Luther sagt, tüchtig macht, das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Es ist kein Mensch, der sich selber dazu tüchtig machen könnte, sondern der uns dazu tüchtig macht und zubereitet, das ist Gott. Und wo bereitet Gott zu? Unter dem Schall seines Wortes. Wie bereitet Gott zu, wenn wir seinem Worte Glauben schenken und seinem Geiste Raum geben, dass er wirken kann? Die Zubereitung kann nicht theoretisch geschehen, sondern muss durch seinen Geist, den wir als Unterpfand empfangen, geschehen. Ich glaube, dieses Wort ist sehr klar. Der uns aber eben dafür zubereitet hat. Das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Ihr Lieben, wir kommen nicht drumherum. Wir brauchen die Stunde und den Tag, und zwar vom ersten bis zum letzten, wo wir eine solche Geistestaufe empfangen, dass es darüber absolut keinen Zweifel mehr gibt, dass nicht mehr einer übrig bleibt, der noch fragen muss, habe ich's empfangen? Oder habe ich es nicht empfangen? Dass alle wissen, sie haben es empfangen. Die 120 auf dem Söller, die hätte jeder fragen können. Sie waren dabei, sie haben es erlebt, sie haben es empfangen und damit war für sie die Sache erledigt. Gott hatte geantwortet. Solange wir aber noch im Zweifel darüber sind, besteht die Gefahr, dass wir dieses Erlebnis noch nicht gemacht haben. Und haben wir es nicht gemacht, dann wird das Wort, das wir gehört haben, nicht zu dem Leben hindurchdringen können und der lebendige Glaube, den wir gerne haben möchten, wird nicht so da sein, wie er sein sollte. Es steht geschrieben, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Aber wenn das Wort in uns hineingepflanzt wird, dann muss der Geist auch in uns hineinkommen, um das eingepflanzte Wort lebendig zu machen, es zu befruchten, es zum Leben hervorzubringen. Aber es ist ein herrliches Wort. Nicht du und nicht ich, nicht deine und nicht meine Anstrengung, der uns aber dafür zubereitet oder tüchtig gemacht hat. Das ist Gott, der uns den Geist als Unterpfand gegeben hat. Das bist nicht du und nicht ich. Das ist Gott, der beides, das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt. In Vers 6 sagt der Apostel, so haben wir denn alle Zeit guten Mut und da wir wissen, dass solange wir unsere Heimat im Leibe haben, wir fern vom Herrn in der Fremde sind. Und er beschreibt dann auch den Zustand des Leibes, dass wir darin seufzen und gerne auswandern möchten. Aber noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Aber wenn wir schauen wollen, was wir hier glauben, dann muss die lebendig machende Kraft des Geistes Gottes in unseren sterblichen Leibern wohnen, damit sie lebendig gemacht werden können. Eine andere Möglichkeit zeigt uns Gottes Wort nicht. Es sind hier einige wunderbare Gedanken, in die wir uns vertiefen, auf die wir eingehen könnten. Er wollte beim Herrn sein. Wer möchte es nicht? Ich glaube, wenn ich heute Abend fragen würde, wer möchte noch auf Erden bleiben oder wer möchte zur Herrlichkeit eingehen, dann ist das sicherlich oder wäre es von allen die gleiche Antwort. Nur heim, durch die Perlentore in die himmlische Herrlichkeit. Wir haben keine bleibende Stätte hier auf Erden, sondern wir suchen die zukünftige, das heißt der Herr, hat sie uns schon bereitet und wird wiederkommen, um uns heimzuholen in seine Herrlichkeit. Dann von Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns also, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben. Folglich sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Auch das ist ein sehr ernstes Wort. Wenn Christus für uns gestorben ist, und uns zu einem neuen Leben gebracht hat, dann sollen wir nicht mehr für uns, sondern für ihn leben. Und wenn wir uns die Frage stellen würden, wie kann der Einzelne, wie kannst du und ich für ihn leben? Wir wissen, als unser Herr hier auf Erden wandelte, hat er nie an sich gedacht. Das Volk kümmerte ihn. Es tat ihm leid. Er sah die Kranken, er sah die Verlorenen. Seine Augen waren für jede Not geöffnet, seine Ohren für den Schrei des Herzens eines jeden Einzelnen. Er sah die Sünder als verloren und er wusste, wohin sie gehen. Und es hat ihn bekümmert, es hat ihn bewegt. Und ich glaube, wenn wir alle ganz neu von der Liebe Gottes erfüllt und von der Gnade Gottes erfasst und mit Heiligem Geist erfüllt werden könnten, dann wäre es möglich, dass wir nicht mehr für uns, sondern für den, also für ihn leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Wie kann das im Einzelnen geschehen? Wie kannst du, teure Schwester, als Hausfrau für ihn leben? Wie kann ich, wie können wir alle für ihn leben, für ihn da sein? Wenn ich für eine Sache lebe, dann bin ich für die Sache da. Dann setze ich mich dafür ein. Dann ist das der Hauptzweck und Sinn meines Lebens. Wenn ich für eine Sache lebe, dann ist das die Sache, um die es geht. Nicht um zwei, drei verschiedene, sondern um die Sache, um die es geht. Es gibt Menschen, die sagen, ich lebe zu dem und dem Zweck. Zu welchem Zweck leben wir? Wir leben für den, der für uns gestorben ist, weil er sein Leben und Blut für uns dahin gegeben hat. Welch ein herrliches Wort. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht damit alle, denn alle kommen ja nicht zum ewigen Leben. Das Sterben für die ganze Menschheit. Aber die ganze Menschheit nimmt das Heil nicht an. Aber die es annehmen und zum Leben gelangen. Deshalb heißt es, damit die, welche leben, ja, irdisch leben alle, aber sie leben für sich. Sie leben an Gott vorbei. Sie nehmen die Gnade nicht an. Aber hier heißt es, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Welch ein wunderbares und herrliches Wort. Und dann steht's in Vers 17. Wenn also jemand in Christo ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Möge Gott dieses Wort in deinem und in meinem Leben als Wahrheit bestätigen. Dass etwas Neues in uns entstanden sein möchte. Der Leib ist noch da. Den werden wir tragen, bis wir verwandelt werden oder heimgerufen werden. Aber in unserer Seele muss eine Erneuerung durch den Geist stattgefunden haben. Und hier heißt es, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung oder Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist entstanden. Und dann das wunderbare Wort wieder. Das alles ist aber das Werk Gottes. Merkt ihr, dass du und ich überhaupt nichts hinzutun können? Das alles aber ist das Werk Gottes. Aber wir müssen es ihm gestatten, sein Werk in uns zu vollbringen. Wir müssen uns ihm zur Verfügung stellen, damit er sein Wort in uns zur Realität machen kann. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wer die Versöhnung erlebt hat, wer die Gnade Gottes empfangen hat, der kann nicht anders als für das dankbar sein, was Gott getan hat. Und wir sind ja heute Abend hier, um anzubeten, um zu danken und das von ganzem Herzen für das, was Gott getan hat. Für das, was Menschen oder der Feind getan hat, können wir nicht danken, brauchen wir auch nicht. Aber für das, was Gott getan hat. Und der Psalmist sagt, Gott hat Großes an meiner Seele getan. Und wenn wir Psalm 103 lesen würden, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann heißt es hier noch weiter, denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Schon am Kreuz auf Golgatha ist deine und meine Übertretung auf ihn gelegt worden. Dort hat deine und meine Versöhnung stattgefunden. Dort ist deine und meine Vergebung aus Gnaden dir und mir zuteil geworden. Und wir dürfen es annehmen, er hat in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt. Und dann heißt es, für Christus, also reden wir nicht für uns, sondern für Christus, als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wen hat Gott, durch den er reden könnte? Welchen Mund kann er gebrauchen? Doch nur deinen und meinen. Meint ihr, irgendjemand wird zu den Menschen reden? Wenn du es nicht bist und ich es nicht sein kann, dann wird es vielleicht niemand sein, der zu ihnen spricht. Ja, irgendetwas kann jeder reden. Aber Gottes Wort und das, was Gott den Menschen zu sagen hat, können nur diejenigen reden und weitergeben, zu denen Gott geredet hat, die verstanden haben, was Gott in dieser Zeit tut und die sein Wort von Herzen aufgenommen haben. Für Christus also reden wir als seine Gesandten, da ja Gott durch uns ermahnt. Wir bitten um Christi willen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist eine evangelistische Predigt, aber sie tut uns allen sehr, sehr gut. Wer mit Gott versöhnt ist, ist auch versöhnt untereinander. Wem Gott vergeben hat, der hat allen vergeben. Alle, alle. Es gibt keine Ausnahme. Und das ist die Gnade, die wir in uns tragen. Eine absolute, eine völlige Vergebung, die ich empfangen habe und jedem anderen zuteil werden lassen kann, der sich irgendwie an mir schuldig, ich kenne zwar keinen, aber wenn dem oder wenn es wäre, dann ist die Vergebung und die Versöhnung in allen Herzen die Vergebung und Versöhnung von Gott empfangen haben. Stimmt's oder nicht? Da könnt ihr ruhig alle Amen drauf sagen. Jeder Mensch, der Vergebung und Versöhnung empfangen hat, der vergibt und der versöhnt. Es ist ein Geschenk Gottes. Es kann nicht anders sein. Auf Golgatha in Jesus Christus, unserem Herrn, mit Gott versöhnt und Vergebung empfangen. Gott ermahnt durch uns. Ja, dass Gott Menschen gebraucht, sündig und schwach, elend und was sonst noch alles. Und dennoch, wisst ihr, dass ein Mensch, der gerettet ist, ja weiß, wovon er redet. Käme ein Engel und würde uns hier eine Predigt halten, der wüsste nicht, wovon er reden sollte. Stimmt's oder nicht? Man muss es selber erlebt haben. Man muss verloren gewesen sein, um zu wissen, was es bedeutet, gerettet worden zu sein. Wenn die Dinge nicht da sind, dann geht das nicht. Also, Gott gebraucht Menschen, die mit Gott versöhnt worden sind, um anderen die göttliche Versöhnung anzubieten und mit ihnen darüber zu sprechen. Gott gebraucht Menschen, die Vergebung empfangen haben, um den anderen sagen zu können, dass auch für sie die Vergebung und die Gnade Gottes da ist. Gott gebraucht Menschenmund, um die kostbare Botschaft des Heils und der Versöhnung zu verkündigen. Jetzt heißt es hier, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Ich freue mich, dass Menge gerade diese Stelle so deutlich übersetzt hat. Bruder Brenim betont sie einmal in einer Predigt. Nicht nur, dass wir die Gerechtigkeit Gottes irgendwie, sondern direkten an, dass wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Ich lese euch nur einmal. Es steht geschrieben, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Nicht nur von Gott gerecht gesprochen, sondern in Christus Gottes Gerechtigkeit geworden. Das kann kein Mensch fassen. Aber so ist das. Ein völliger Freispruch, eine volle Begnadigung, ein ganzes Heil für alle Ewigkeiten von Gott geschenkt in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dafür dürfen wir von Herzen dankbar sein. Er, der Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, nicht du in dir und ich in mir, sondern dass wir alle, du und ich, dass wir in ihm, nämlich in Christus Gottes Gerechtigkeit würden. Das ist völliges Heil, völlige Erlösung, das ist volles Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes. Und volles Evangelium bedeutet ja schon das, was es aussagt. Nichts braucht mehr hinzugefügt zu werden. Alles ist durch die Gnade Gottes darin enthalten. Mögen wir dazu übergehen, dem Herrn zu danken. Und das ist der Weg, dass er uns sein Heil zeige und offenbare. Wir können oft darüber reden, aber wenn wir nicht anfangen zu danken, denn so steht geschrieben, dass gerade beim Danken, das ist der Weg, dass er uns zeige sein Heil. Wenn wir zu danken beginnen, wird Gott uns die Augen weiter und weiter öffnen für das volle Heil, das wir in Jesus Christus, unserem Herrn, haben. Das ist der Weg, dass er uns das Heil Gottes zeige. In Christus sind wir versöhnt und haben die Gerechtigkeit Gottes empfangen, gerecht gesprochen und würdig gemacht, sein Angesicht zu schauen. Ihm sei Lobpreis und Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ich möchte nur das sagen, was mir aus dem Worte groß geworden ist. Hier heißt es, denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Ich musste so darüber nachdenken. Gott hat im alten Bund zu seinem Volke Israel geredet und er wollte nicht, dass sie verloren gehen, sondern hat immer wieder sie gemahnt, dass sie zu ihm kommen sollen, dass sie sich zu ihm wenden sollen. Er hat kein Wohlgefallen an dem Tod, sondern er möchte, dass jeder Mensch lebt. Und so sehen wir, was nicht nur das Volk Israel geblieben, sondern er hat das Heil für alle Nationen bereitgestellt. In Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe gerade noch dazu aus Hesekiel aufgeschlagen gehabt, diese Stelle, hier heißt es so wunderbar, von 31. Vers, Hesekiel 18 von 31, werft alle eure Übertretungen, durch die ihr euch gegen mich vergangen habt, von euch ab. Und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das ist doch eine wunderbare Aufforderung. Und ich denke, ist nicht die gleiche Aufforderung auch im Neuen Testament? Er sagt nicht das Wort, dass wir all unsere Sorgen und alle Nöten und alles unter das Kreuz bringen sollen? Ja, hier heißt es im Hesekiel, im Propheten Hesekiel 18, 31, werft alle eure Übertretungen, durch die ihr euch gegen mich vergangen habt, von euch ab und werft euch und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen alles unter das Kreuz bringen, alles ablegen. Und wir können sagen, wer es nicht tut, wird sterben. Wer es nicht tut, wer nicht unter das Kreuz kommt, für den ist keine Rettung da. Aber Lob und Dank sei dem Herrn, dass du und ich unter das Kreuz kommen durften. Nun, wir haben schon gehört, es hört sich evangelistisch an. Aber vielleicht ist es notwendig, dass Gott auf diese Weise einmal zu uns reden muss. Vielleicht haben wir so viel Belehrung bekommen. Vielleicht tut uns das nötig. Ja, ich weiß nicht warum, aber manchmal ist es so, ich selbst, man will nicht darüber sagen, nichts reden, aber ich selbst, ich war in dieser Nacht sehr erschrocken gewesen. Ich hatte einen sehr furchterregenden Traum und ich möchte nichts sagen, absichtlich nicht. Ich bin wach geworden und ich habe nur gedacht, mein Gott, wenn doch die Menschen erkennen möchten, es könnte die letzte Stunde sein, es könnte der letzte Augenblick sein, wo wir gerufen werden. Auch ich musste so denken an mich selbst und an andere, an Gläubige oder die vielleicht behaupten, gläubig zu sein. Ich dachte, sind wir überhaupt bereit? Sind wir überhaupt bereit, dass wir gehen können, dass wir abberufen werden können, wenn unsere Stunde schlägt? Oder sind wir nicht bereit? Es war ganz gewaltig in den Traum. Ich bin wach geworden und ich war so beunruhigt gewesen, über mich selbst, muss ich erst einmal sagen, weil ich sagen mir musste oder fragen mir musste, bist du überhaupt fertig? Jeden Augenblick könnte es sein. Jeden Augenblick könnte es sein, Brüder und Schwestern. Wir meinen vielleicht es so, dass wir so hinleben und so gedankenlos dahingehen und meinen, unsere Zeit ist noch alle Wege und es ist noch, wer weiß, wie lange dahin. Oh, dieser Traum, der hat mir so viel zu sagen gehabt. Und ich musste nur sagen, mein Gott, hilf, wenn es soweit ist, dass ich bei dir sein könnte, dass ich bereit wäre, in der Tat dort einzugehen. Wir haben das Wort gehört, was Bruder Schmidt zur Einleitung gelesen hat. Wir möchten verwandelt werden, überkleidet werden, alles das. Ja, möge es in der Tat dahin kommen. Und dann hier heißt es noch im 32. Ich habe ja kein Wohlgefallen am Tode dessen, der sterben muss. So lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Das spricht Gott im alten Bund. Im alten Bund ist das. Bekehrt euch, haltet euch an Gott, kommt zu mir, sagt er. Gott hat gerufen, nicht nur im neuen Bund, sondern schon im alten Bund. Er bleibt derselbe. Und hier haben wir es gelesen. Dieser Vers wurde mir so groß eben, als er gelesen wurde. Denn Gott war in Christus. Hier im alten Bund hat Gott geredet und hier im neuen Bund redet Gott. Einer und derselbe. Es gibt kein anderer. Er ist derselbe. Er hat im alten Bund geredet. Er redet im neuen Bund durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist derselbe geblieben. Und er hat kein Wohlgefallen an den Tod des Menschen, sondern er möchte, dass wir leben. Und deswegen hat er Gnade geschenkt. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt und hat die Versöhnung aufgerichtet. Sie ist aufgerichtet, in der Tat. Brüder und Schwestern, das ist doch ein wunderbares Wort. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, ich habe es heute gelesen, es spricht von immer wieder davon. Er hat kein Wohlgefallen, sondern bekehrt, er möchte, dass sie das Volk bekehrt, dass sie umkehren. Und wenn sie abgefallen sind, dann ist er wieder bemüht gewesen, dass sie wieder umkehren sollten. Das ist Gott. Er ist nicht wie ein Mensch, der direkt aufgibt. Wisst ihr, wir geben ja schnell auf. Wir sagen ja, es ist keine Rettung, es ist keine Hoffnung, es ist nichts mehr da. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben gehört, er wird eine Weile sich zurückziehen, aber dann werden sie zu ihm rufen. Dann werden sie sehen und erkennen, dass sie ohne ihn verloren sind. Das ist es, Brüder und Schwestern. Und ich denke, es soll gar nicht erst so weit bei uns kommen, sondern wir müssen es heute Abend erkennen, dass wir ohne ihn gar nicht sein können. Wir brauchen ihn mehr und mehr. Und da können wir mit dem Liederdichter einstimmen. Ich brauch dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Hort, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauch dich, ja, ich brauche dich. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Ich weiß nicht, aber Gott redet ja auf verschiedene Weise. Ich nehme Träume nicht so ernst, aber ihr wisst ihr, vielleicht, Gott redet auch manchmal durch Träume. Und es war ein sehr erschreckender Traum gewesen, besonders für mich. Und ich habe nur gesagt, mein Gott, sei mir gnädig. Und ich habe schon gesagt, ich will ihn nicht sagen. Aber ich musste weinen. Ich bin aufgestanden und ich habe geweint vor Gott. Wisst ihr, es ist nicht so einfach. Gott redet vielleicht zu einem auf diese Weise, zu dem anderen auf eine andere Weise. Aber unser Verlangen ist in der Tat gerade jetzt, wo so vieles in der Welt geschieht. Und jeden Tag hören wir von neuen Dingen und Menschen werden plötzlich aus dem Leben genommen. Und sie haben keine Hoffnung. Aber wir als Gläubige, wir sollten doch so fest an ihm stehen, so fest um ihm sein, wie wir es gelesen haben am Sonntagnachmittag von dem Gürtel. Und es heißt dort weiter, dass das Volk, sein Volk, so um ihn gegürtet sein soll, so eng an ihm sein soll, so um ihn geschlungen sein soll. Das ist es. Er möchte es haben, dass wir so eng an ihm sind, so mit ihm verbunden sein möchten, ja, nicht von seiner Hand weichen, sondern mit ihm verbleiben. Möge der treue Gott uns allen dazu helfen. Und wir haben diese kostbaren Worte heute Abend gehört. Sie sind für uns gegeben. Und wir haben es auch gehört aus dem Philippa. Und da sagt Paulus, er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, sondern ich jage nach. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziele. Und das, dachte ich, möchten auch wir ihm nachjagen, dem vorgestreckten Ziele. Möge er uns Gnade schenken. Bruder Frank sagte schon, wir sollten Gott danken. In der Tat, wir haben Grund zu danken, unserem Gott, für die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Schon erstmal dafür, dass wir immer wieder unter dem Schalter seines Wortes kommen dürfen, dass wir kommen können und anbeten. Wisst ihr, es ist schon eine besondere Gnade, wenn man nicht auf den Gedanken kommt und sagt, ach, ich kann ja auch da oder da beten oder zu Hause und dies. Wisst ihr, Gott will es haben, dass wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft untereinander und mit ihm. Denn unter dem Schall seines Wortes werden wir auferbaut, ermuntert, ermahnt, zurechtgewiesen. Ja, alles ist uns unter sein Wort gegeben. Und unser Glaube kann nur gestärkt werden, wenn wir unter dem Schall des Wortes sitzen. Anders geht es gar nicht. Sondern die Schrift sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber wenn man unter keiner Predigt sitzt, wie will man dann Glauben haben? Es ist unmöglich.
Es kann nicht sein. Aber Lob und Dank sei dem Herrn, wenn wir's auch nur in Schwachheit, Brüder und Schwestern, tun können. Aber dennoch tun wir's in der Schwachheit. Und Gott wird durch diese Schwachheit sich mächtig offenbaren. Und wir glauben, dass er auch heute Abend den Segen für dich und für mich bereitet hat. Und er wird uns segnen. Er wird dich segnen, er wird mich segnen. Er wird uns alle gemeinsam segnen. Lasst uns aller gedenken im Gebet. Gott weiß alles, Gott kennt alles. Er kennt auch unsere Anliegen, deine und meine. Er weiß, was wir ihm bringen möchten. Ich denke, wir sollten aufstehen und ihn anbeten. Lasst es uns tun.
Dank, o Herr, für dein teures und heiliges Wort. Wir wissen, dein Wort kommt nicht leer zurück. Es richtet aus, wozu du es gesandt hast. Dank sei dir dafür, o Herr. Dank sei dir, Herr, für jedes Wort, das wir lesen dürfen, ob im Alten oder Neuen Testament, Herr. Du hast geredet im Alten Bund. Du hast geredet im Neuen Bund, Herr. Du redest heute noch, o Herr. Du hast dich noch nicht geändert. Du bist der treue Heiland. Herr, wir bitten dich, du kennst uns. Wir sind Menschen, Herr, im Fleisch und Blut. Herr, du kennst unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben, alles ist vor dir offenbar. Herr, du weißt, wir sind Menschen, vergesslich und schwach, Herr, mit Fehler angetan, o Herr. Aber du bist einer, der fehlerlos ist, Herr. Du hast dein Blut für uns gegeben, Herr. Du hast für uns den Preis bezahlt, o Herr. O, Dank sei dir dafür. Und so kommen wir, Herr, wie wir gerade sind, o Herr. Herr, du weißt, wir sind Menschen. Vergib uns unsere Zukurzkommen. Vergib mir meine Zukurzkommen. Vergib alle Sünden, alle Übertretungen, alle Fehler, o Herr. Herr, wenn du kommst, dass wir fertig sind, Herr, dass wir mit dir eingehen könnten in deine Herrlichkeit, in dein Reich, Heiland. Das ist mein Verlangen, Herr. Das ist mein Gebet, Herr. Segne uns alle, o Gott. Herr, wir bringen dir auch die Fürbitte, Herr, für unseren Bruder und die anderen alle, o Gott. Du kennst einen jeden Einzelnen, o Herr. Du weißt, Herr, wie es um jeden bestellt ist. Du durchschauest alles. Deine Augen durchlaufen alle Lande, Herr. Denn du hast Augen wie Feuerflammen, Halleluja. Herr, du kennst unsere Beweggründe. Du weißt unsere Herzen. Du kennst die Herzen derer, Herr, die jetzt vielleicht da niederliegen, o Herr. Mein Gott, erbarme dich und sei gnädig um deines Namens willen. Und wir bitten dich auch noch, rette du, o Herr. Befreie du, Herr. Denn du bist der große Arzt, der Retter. Du bist der Befreier. Preis sei deinem herrlichen Namen. Dir alleine gebühret nur alle Ehre und alle Anbetung. Halleluja. Glory deinem wunderbaren Namen. Wollest weiter mit uns sein. Segne uns. Segne auch am Wochenende, Herr. Segne uns alle, Herr. Segne unsere Heime, o Gott, unsere Familien. Herr, wir legen dir alles hin, o Herr. Du wirst mit allen zurechtkommen. Sei gelobt, sei gepriesen. In Jesu Namen. Amen.